herzlich willkommen bei Wirklich Reich. Wir sprechen über mehr als nur Geld. Heute freue ich mich ganz besonders, wieder mit Elham Etahadir zu sprechen, Vorständin für Private Banking in der Partnerbank.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Nach unserer letzten Folge, die übrigens am 4. Februar Platz 29 der Apple Podcast Austria in der Kategorie Gesellschaft belegte, haben uns unglaublich viele Nachrichten erreicht und viele Hörerinnen und Hörer, die ich hiermit auch explizit begrüßen möchte, weil unser Female Finance Podcast mittlerweile auch ein Drittel eine männliche Hörerschaft hat und insofern fühlen Sie sich bitte alle herzlich begrüßt an dieser Stelle. Die haben sich gewünscht, dass wir noch tiefer in das Thema investieren eintauchen. Und deswegen bin ich dir besonders dankbar, dass du dir bei deinem vollen Terminkalender einen Slot frei gemacht hast, dass wir hier in der Partnerbank Akademie noch einmal miteinander sprechen können. Beim letzten Mal haben wir bereits über wichtige Grundlagen gesprochen, also warum Sparen überhaupt die Basis für Investments ist, welche enorme Rolle Zeit beim Vermögensaufbau spielt, was das sogenannte magische Dreieck ist aus Liquidität, Risiko und Rendite, was das Wesen einer Aktie ausmacht und auch darüber, dass Nichtstun ebenfalls ein Risiko sein kann. Falls Sie die beiden ersten Folgen noch nicht gehört haben, lade ich Sie herzlich ein, hineinzuhören, da diese Folge darauf aufbaut. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die dargebotenen Inhalte die persönliche Marktmeinung der Redaktion bzw. der Gäste zum Zeitpunkt der Aufnahme widerspiegeln. Und diese können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die Bank übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Wir übernehmen daher keine Haftung für Entscheidungen, die Sie basierend auf diesem Podcast treffen. Dieser Podcast kann eine individuelle, auf die persönlichen Verhältnisse des Hörers zugeschnittene Beratung durch einen qualifizierten Vermögensberater nicht ersetzen. Also, lieber Elham, es kamen besonders viele Fragen zu Fonds, zu ETF, Indizes, Aktien, Anleihen. Also du hast hier ein volles Programm. Und ganz viele haben sich gewünscht, dass du einfach mit deiner sehr praxisnahen Art und Weise, ob du ihnen dieses, sie nannten das einige fachchinesisch, ein bisschen näher bringen könntest. Und vielleicht beginnen wir mal mit dem Thema Aktien und Anleihen. Vielleicht kannst du ein bisschen Klarheit in dieses Thema für uns bringen.
Ja, gerne. Ich freue mich voll, hier zu sein. Ich habe das letzte Mal ja auch sehr genossen gehabt, weil wir halt die Gelegenheit gehabt haben, über Dinge zu sprechen, wo wir die Grundlagen uns anschauen. Und oft, wenn man die Grundlagen versteht und die einem dann klarer werden, sind alle anderen Dinge viel leichter, die man dann auch im Selbstständigen dann weiter sich bilden kann. Und in dem Sinne vielleicht jetzt auch über Aktien und Anleihen. Weil Aktien und Anleihen sind vielleicht für Menschen im Alltag nicht so vertraut. Aber wenn man jetzt die Begriffe wegnimmt und darüber redet, was das über, für was das steht, dann kann es durchaus vertrauter sein. Um ein Beispiel zu nehmen, ja? Stell dir vor, du hast einen Freund und der hat eine kleine Technologiefirma. Und er war immer schon ein Wiffzack und es läuft eigentlich auch schon ganz gut, hat immer wieder kleinere Projekte gehabt und kommt sehr gut über die Runden, macht schon ein bisschen Gewinne und all diese Dinge und kommt jetzt auf dich zu und sagt, weißt was, ich hätte die Möglichkeit, dass ich einen Großauftrag bekomme, das hat wirklich Potenzial für meine Firma, aber ich habe jetzt gerade so viel Geld auf der Seite, dass ich nochmal so richtig rein investiere, ich brauche 100.000 Euro.
Okay. Ja?
Stell dir vor, also jetzt sagen wir mal, jetzt ist es ja nur eine Hausnummer, sagen wir mal, du hättest die 100.000 Euro. So, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie du da partizipieren könntest. Wenn du dich entscheidest, sagst, ich vertraue dem, seine Firma schaut auch gut aus, ich verstehe das, der hat jetzt einen Engpass, aber dann kann es weitergehen. Und die 100.000 Euro könnte man jetzt entweder als Kapital oder als Kredit geben. Mhm. So, nehmen wir mal die Variante Kredit. Dass wir da sagen, okay, lieber Freund, ich gebe dir 100.000 Euro, sagen wir mal auf 5 Jahre, er braucht es für die 5 Jahre, dann hat er gesagt, kann er es wieder zurückzahlen. Machst einen Vertrag mit ihm aus, ja, und der Kredit sagt, okay, 5 Jahre Laufzeit, das heißt, du gibst ihm die 100.000 Euro. In 5 Jahren bekommst du vertraglich diese 100.000 Euro wieder zurück. Unter der Voraussetzung natürlich, dass es ihn noch gibt und er zahlungsfähig ist, aber sagen wir mal, das ist so, bekommst du die 100.000 Euro zurück. Gleichzeitig vereinbarst du vertraglich mit ihm, dass du für das, dass du ihm das Geld zur Verfügung gestellt hast, dass du ihm 5% quasi Zinsen verlangst.
Okay.
Ja, das sind dann, umgerechnet sagen wir mal, 5.000 Euro,
ja,
die man jährlich dafür bekommt. Das heißt, nach 5 Jahren kriegst du deine 100.000 Euro zurück und 25.000 Euro hast du auch damit verdient. So, jetzt kann man sagen, du hast eine Anleihe gegeben. Weil ein Kredit ist eine Anleihe. Wir kennen das quasi von der Bank so, dass wir selber quasi vielleicht der Kreditnehmer sind und die Bank ist der Kreditgeber. Wenn ich eine Anleihe kaufe, heißt das eigentlich nur umgekehrt. Das heißt, ich bin jetzt die Bank und gebe jemanden anderen, wenn ich ihm das Geld dafür gebe und die Anleihe bekomme, gebe ich ihm einen Kredit. Und da ist das gleiche Prinzip, dass ich dann sage, okay, ich muss schauen, ist er das, also kann er mir das überhaupt zurückzahlen? Traue ich ihm, dass er mir das zurückzahlen kann? Ist der Zinssatz attraktiv genug, dass ich ihm sage, das ist mir wert, dass ich ihm das einmal gebe? Ja, und passen die Bedingungen etc. So, das ist einmal das eine. Das andere ist, du könntest sagen, weißt was? Ich gebe dir keinen Kredit auf 100.000, sondern ich investiere in das Unternehmen. Ich gebe dir Kapital. Quasi Eigenkapital. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, weil das ist ja kein Kredit, das heißt, du machst keine Vereinbarung aus, das geht so nicht, das funktioniert da anders. Das heißt, ich habe keinen fixen Zinssatz, den ich bekomme. Ich habe auch keine fixe Vereinbarung, wann ich mein Geld wieder zurückbekomme. Ja, ich kann meine Beteiligung kann ich wieder verkaufen, aber grundsätzlich hat es keine Laufzeit und sage, mit diesem Zeitpunkt kriege ich das Geld wieder zurück.
Aber das heißt, du investierst in seine Idee, aber auch in ihn, oder? Ein Stück weit auch in ihn, weil du daran glaubst, dass er mit seiner Idee, dass er das verwirklichen wird können.
Genau, man investiert quasi in den Freund, in seine Idee, in seine Fähigkeiten, sein Geschäftssinn. Man investiert aber auch quasi in seine Infrastruktur, in das Unternehmen, was er schon hat, in sein Geschäftsmodell, in seine Bilanz, wie gut er wirtschaften kann. In all das quasi investiere ich mit.
So. Und da kommt ja eigentlich, ich meine, das ist vielleicht ein kleiner Exkurs, aber da kommt ja auch diese, sag ich mal, Due Diligence, von der man immer spricht, was du ja auch bei Aktien etc. dann auch hast, dass du dir das eben ganz genau durchleuchtest.
Ja, das ist die Fundamentalanalyse.
Genau.
Ja, aber das eine ist ja quasi auch bei den Aktien, sag mal, die Charttechnik, ich schaue einfach, wie sich der Kurs entwickelt und was ist jetzt der Aktienkurs, umgerechnet jetzt auf die Technologiefirma meines Freundes. So. Was heißt das jetzt? Das heißt zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe jetzt die 100.000 quasi investiert. Ja, ich bin jetzt Miteigentümer von dieser Technologiefirma. Ja, sagen wir, das Ganze hat, sagen wir, 1 Million Kapital. Ich habe 100.000 investiert. Das heißt, 10% des Unternehmens gehört mir. Ja, das bedeutet auch, sagen wir mal, es vergehen 2 Jahre, das mit diesem Großvertrag, mit diesem Großauftrag hat funktioniert. Und der macht dann quasi in 2 Jahren 400.000 Euro Gewinn. Mir gehören 10% dieses Unternehmens. Das heißt, jetzt ganz platt gesprochen, 10% des Gewinners ist auch meins.
Also da erklärst du, finde ich, aber sehr anschaulich jetzt, wenn man so das Wesen der Aktie versus Wesen der Anleihe beurteilen möchte, ein Stück weit auch, glaube ich, wie man selbst gestrickt ist, oder? Der eine fühlt sich, glaube ich, wohler mit dieser Anleihe, weil er sagt, lieber was Fixes. Sicher? Oder gibt es also bei der Anleihe schon auch noch Themen, wo man sagt, da könnt ihr auch eingehen zwischendurch, oder?
Ja, das heißt bei beiden. Wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, ist es tatsächlich so, der eine sagt, wenn ich jetzt über 5 Jahre jedes Jahr meine 5.000 Euro bekomme, bin ich happy. Ja, und der andere sagt, du, ich investiere das da hinein, da habe ich vielleicht nach 2 Jahren, habe ich zusätzlich quasi, habe ich jetzt einmal schon mal 50.000 Euro allein aus dem Gewinn bekommen und jetzt ist aber das Unternehmen auch schon mehr wert. Ja, weil wenn der, sagen wir, jetzt einen Großauftrag bekommen hat, jetzt kriegt er mehrere Großaufträge, das heißt eigentlich, das Unternehmen wird auf einmal mehr wert. Und sagen wir mal, es gibt, das wird, ist jetzt auch nicht selten, dass jetzt auf einmal so eine Technologiefirma wird dann von einer größeren Firma aufgekauft. Ja, stell dir vor, der kriegt dann auf einmal...
Apple ruft an, oder?
Ja, ruft an und sagt, ich sag jetzt nur, ja, kriegt er 10 Millionen Euro dafür, da habe ich 10% von denen, habe ich auf einmal 1 Million. Da habe ich quasi 100.000 eingelebt, bekomme aber 1 Million dafür.
Aber kann man sagen, heißt, das Potenzial von dem einen, dass wenn du investierst, im Sinne größer ist, das Potenzial und das andere hat zum Beispiel einen Deckel nach oben und nach unten?
Ja, also das eine hat wirklich einen starken Deckel, durchaus eine gewisse Sicherheit, aber du bist auch begrenzt. Bei dem anderen hast du natürlich ein höheres Risiko, aber hast natürlich auch entsprechend höhere Entwicklungsmöglichkeiten. Und langfristig gesehen ist halt von allen Anlagenarten, die es gibt, ist die Investition in Aktien, ist das, was halt am ertragreichsten ist.
Elham, weil wir jetzt bei dem Thema sind, sind auch Fragen, haben uns auch erreicht zu dem Thema Dividenden und Ausschüttungen. Kannst du da auch ein bisschen vielleicht auch mit deinem Beispiel, mit deinem Technologieunternehmensbeispiel auch noch einmal das erörtern?
Ja, gerne. Es ist so, Zinsen, das kennen wir ja eh auch. Das ist quasi, Zinsen kennt man ja vom Sparbuch in die eine Richtung, aber auch von Krediten in die andere Richtung. Das sind quasi vereinbarte Ausschüttungen. Das heißt quasi, ich habe Geld liegen und bekomme was dafür in Geldform. Ja, und das ist, in der Regel sind die Zinsen etwas, das regelmäßig ist, das ist vorab vereinbart, auch die Höhe ist vorab vereinbart. Ja. Bei den Dividenden sind einfach, ganz platt gesagt, sind das ein anderer Begriff für Gewinnausschüttungen. Ja, das heißt, Unternehmen, wenn ich eine Unternehmensbeteiligung habe, ich beteiligt bin an einem Unternehmen, das hat Gewinne und ich bekomme meinen Anteil von den Gewinnen, nennt man das quasi dann nicht Gewinnausschüttung, sondern Dividende. Und die Dividende hängt quasi immer davon ab, wie viel Gewinn jemand gemacht hat, ein Unternehmen gemacht hat. Und dann gibt es quasi die sogenannten Dividendenunternehmen. Das sind Unternehmen, die sehr bedacht drauf sind, dass sie Gewinne regelmäßig auch ausschütten, damit quasi, weil die wissen, dass die Investoren auch quasi mit den Dividenden arbeiten und davon leben wollen und das einfach darauf wirklich bauen. Und es gibt aber andere Top-Unternehmen, viele Technologieunternehmen. Apple hat über Jahre nie eine Dividende gezahlt. Und jetzt haben sie seit kurzer Zeit, beginnen sie Dividende zu zahlen, auch nur ein bisschen. Also nur eine Dividende zu zahlen, also wenn ein Unternehmen keine Dividende zahlt, vor allem die an den Börsen, heißt das nicht, dass sie keine Gewinne machen, sondern viele investieren das dann auch wieder hinein. Also das ist das eine, was man da zu bedenken hat. Und das zweite ist ja, dass wenn man bei Aktien investiert, bei den Anleihen schaut man wirklich auf zwei Sachen. Kann es zum Schluss zurückzahlen? Ja, funktioniert dann die Tilgung? Und das zweite ist, wie hoch ist die Zinse und wie werden die Zinsen auch gezahlt? Bei einer Unternehmensbeteiligung sind Gewinne eines Unternehmens, das ist ein sehr wichtiger Indikator, ein Unternehmen, das Gewinne macht, zeigt von einer gewissen Gesundheit her. Nicht immer. Ja, man kann seine ganzen Sachen ausschütten und dann geht es nicht mehr weiter. Ja. Aber im Prinzip ist Gewinn einfach eines der Indikatoren und ein interessanter Zusatz, den man hat. Aber das Wesentlichste, vor allem bei den börsennotierten Unternehmen, wenn man da investiert, ist ja die Wertsteigerung des Unternehmens selbst. Das ist so, wie wir gesagt haben bei unserem Freund, der Technologiefirma hat eine kleine, das läuft jetzt super. Ein großer Konzern sagt, boah, ich kaufe das auf. Ja, und dann auf einmal dadurch steigt der Unternehmenswert und das ist dort, wo wirklich die Überrendite kommt. Ja, weil das Unternehmen mehr Potenzial hat und einfach am Wert gesteigert hat. Und das ist eigentlich der Hauptertrag, den man bei Aktieninvestments hat. Dividende, Nebenschauplatz zu einem gewissen Grad, ist auch okay. Vor allem, wenn man dann älter wird und sagt, ich möchte dann wirklich von den Ausschüttungen leben, da können wir später nochmal drüber reden, haben auch vor, ist es so, dass es natürlich dann auch spannend ist, ob ich da jetzt wirklich dann, ist vielleicht die Apple auf einmal, ich sage jetzt noch Hausnummer, ein Technologieunternehmen, was nicht so viel Dividende zahlt, aber sehr viel an Wertsteigerung hat, ist vielleicht dann nicht so interessant. Ja, wie ein anderes Unternehmen, das vielleicht nicht so enorme Wertsteigerungen macht in den nächsten 10, 20 Jahren, sondern halt gemach, aber dafür mir regelmäßig meine 3, 4, 5%, was immer bringt.
Stichwort passives Einkommen, da haben uns auch einige Fragen erreicht, wie man das dann am besten gestalten sollte, dass das möglich ist. Ich wollte noch fragen, bei den Anleihen ist es ja so, dass viele Menschen ja entweder, sage ich mal, klassisch Staatsanleihen haben oder eben auch Unternehmensanleihen. Und ich glaube, in Österreich ist mein Eindruck, so kulturell auch ganz verankert, oder? Das Thema Anleihen, weil viele das Gefühl haben, dass das sehr, sehr sicher ist. Und vielleicht kannst du aber darauf eingehen, dass man auch da Themen berücksichtigen muss, weil Stichwort, es gibt ja auch die Nachrangdarlehen, also das war ja auch jetzt einige Enttäuschungen, hat es ja da gegeben zu diesen Thematiken, dass du vielleicht auch das ganz kurz streifst, weil ich schon denke, dass der ein oder andere auch vielleicht nochmal damit konfrontiert werden könnte.
Ja, ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren viel getan, auch im Bewusstsein und einfach, weil in den Nachrichten immer wieder was aufgepoppt ist, wo man eben mit Anleihen auch Verluste eingefahren ist. Und das ist tatsächlich so. Ich glaube, von der Konstruktion her ist es nach wie vor so, dass es eine gewisse Sicherheitsfaktoren gibt. Es gibt verschiedene Formen von Risiko und verschiedene Formen von Sicherheit. Zum Beispiel, ich habe die Sicherheit bei einer Anleihe, dass ich regelmäßig jedes Jahr, wenn ich das so vereinbart ist, dass ich einen fixen vorab vereinbarten Zinssatz bekomme.
Genau.
Das habe ich bei der Aktie so nicht.
Mhm.
Aber diese Sicherheit, die ich habe, hält nur unter gewissen Bedingungen. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt dem österreichischen Staat quasi den Kredit gebe, das heißt, ich habe eine Staatsanleihe gekauft. Ja, ich habe den österreichischen Staat Geld geborgt.
Ja.
Auf 5 Jahre und kriege dafür 2% im Jahr Zinsen. Dann ist es so, dass ich ja davon ausgehen kann, dass am Ende dieser Laufzeit der österreichische Staat noch zahlungsfähig ist und mir mein Geld zurückzahlt.
Ja, davon auch gehen wir jetzt einmal sehr stark aus.
Davon,
ja.
Und ich gehe auch davon aus, dass er pünktlich und auch quasi vertragstreu seine Zinsen zahlt.
Genau.
Jetzt ist aber in der Realität so, dass das nicht bei allen Anleihen so ist. Alleine deswegen schon, weil es ja darauf ankommt, wer der Emittent ist. Das heißt, wem habe ich diesen Kredit gegeben? Ich erkenne ja die Verlässlichkeit eines Kreditgebers daran, ja, in dem Fall quasi eines Emittenten daran, wie viel Zinsen quasi er zahlen muss, damit ihm jemand ein Geld borgt. Das ist ja wie beim Kredit, wenn er einen Konsumkredit oder so möchte. Je nachdem, wie zahlungsfähig mich die Bank einschätzt, bekomme ich entweder einen günstigeren Kredit oder einen teureren Kredit oder sowas, wie viel Zinsen ich dafür zahlen muss, für diese Kreditrate. Und ist dort, wo quasi bei den Anleihen das passiert, weil es können nämlich in der Vergangenheit, gab es Staatsanleihen von Argentinien zum Beispiel. Das war damals anerkannt als ein relativ stabiles Land, war aber auf einmal nicht mehr zahlungsfähig. Und das waren so die ersten Male in der jüngeren Geschichte, wo dann die Leute gesagt haben, oh mein Gott, ich habe gedacht, ihr beim Staat der Götz seid, da zahlt es mir nicht zurück. Gibt es das überhaupt? Und dann kann das aber auch mit Unternehmensanleihen passieren. Ja, das heißt, ich gebe quasi mein Geld nicht einem, ich borg's nicht einem, ich leise nicht einem Staat, sondern ich leise einem Unternehmen. Ja, zum Beispiel, weiß nicht.
Nehmen wir einfach nur die Branche.
Ja,
Unternehmen aus.
Ja, eine große Stahlwerk in Europa.
Ja.
Ja. Da ist es ja auch so. Da muss er zurückzahlen können, muss zahlungsfähig bleiben in all dieser Zeit. Und deswegen, was jetzt in der Vergangenheit in den letzten Jahren passiert ist, auch in Österreich, war, dass man quasi Unternehmen quasi von denen Anleihen gekauft hat oder ihnen einen Kredit gegeben hat mit 6, 7, 8% Zinsen und die konnten dann nicht mehr zurückzahlen und habe dann einen Totalverlust gehabt. Ich habe mein ganzes Geld verloren. Während, wenn man in dieser Zeit in Unternehmen investiert hat, internationale Top-Unternehmen, die haben zwar Schwankungen.
Also die Aktien sozusagen gekauft
hätte. Ja, wenn ich Aktien gekauft hätte, hätte es gewisse Schwankungen gehabt. Aber insgesamt quasi langfristig ist es gestiegen und ich habe keinen Totalausfall. Weil es ist ein Unterschied. Das Risiko einer Schwankung ist ein ganz anderes Risiko als eines Totalausfalls. Und da glaube ich, dass manchmal diese zwei Risiken quasi nicht unterschieden werden und man glaubt, risikoarm bedeutet einfach, dass man keine Schwankungen hat. Und das ist aber nicht so. Eigentlich ist das Ausfallsrisiko viel wichtiger, dass man das managt als die Schwankung. Weil die Schwankung, da brauchst du einfach einen langen Atem. Da brauchst du die Geduld, da brauchst du die Nerven. Aber es ist das Ausfallsrisiko, was eigentlich für die Langfrist- und Kurzfristinvestition das echte Gefahrenpotenzial hat.
Aber weißt du, das ist das Thema, wo wir, glaube ich, auch vorher schon gesprochen hatten, also in unseren Vorgesprächen. Wir haben ja schon einmal uns gestern ein bisschen zusammengesetzt, um nachzudenken, wie wir die Themen am besten strukturieren. Dass wir ja auch gesprochen haben über diese Verlustaversion, oder? Also das, was du ja beschreibst mit den Schwankungen, ja, diese Schwankungen vermeiden, heißt in Wahrheit, ich möchte keine Verluste. Und da gibt es eigene Theorien zu diesem Prospect Theory, also können wir auch mal vielleicht einen Blog dazu schreiben, wo es darum geht, dass 100 Euro zu verlieren, tut emotional mehr weh, als sich 100 Euro Gewinn gut anfühlen. Also dieser Umstand führt, glaube ich, dazu, dass ganz viele Menschen gewisse, ich sage mal, Assetklassen wie jetzt eine Aktie mit so viel Erwartungsängsten schon begegnen, weil sie diesen Umstand, dass das schwankt und dann habe ich dann vielleicht 100 Euro Verlust und auch selbst wenn ich dann wieder 100 Euro Gewinn mache, das fühlt sich nicht gleich an. Und ich denke, dieses Thema mit dieser ganzen Börsenpsychologie, also wir befassen uns ja auch sehr viel damit, ist nicht unentscheidend. Also das eine ist, dass wir heute das wissen, mit allen versuchen ein bisschen zu teilen, Aktien versus Anleihen, aber auch diese Mechanismen, weil hat man sich dann für das ein oder andere mal entschieden. Du hast ja bei den ersten beiden Folgen darüber gesprochen, wie der Faktor Zeit entscheidend ist. Und wenn ich jetzt auch mich für etwas entschieden habe, aber dann aufgrund dieser Verlustaversion dann nicht zurechtkomme mit den Schwankungen, ja, was empfiehlst du uns denn da? Also das ist etwas...
Ja, es ist schon so, dass Menschen, die emotional ruhiger bleiben und nicht auf jede Schlagzeile sofort reagieren, auch auf ihrem Depot, dass sie sich damit leichter tun, langfristig investiert zu bleiben und dann auch mehr quasi in die Gewinnzone kommen können. Aber ich glaube, es geht ja auch nicht darum, dass man komplett emotionslos sein soll, weil das ja auch nicht geht. Ich glaube, da kommt immer dieses, gibt es diese zwei Faktoren. Ich glaube, der eine Faktor ist der, dass man versteht, was man macht. Ja, dass man eine klare Strategie hat, dass man versteht, warum die Schwankungen entstehen, versteht, wie das Wesen meines Investments sich verhält. So dass ich noch immer sagen kann, aha, wenn ich das jetzt damit vergleiche mit dem, was ich, warum ich das mache und wie das Wesen ist, dann ist das noch etwas Tragbares. Das gehört einfach dazu und das reite ich aus. Das andere ist, dass es einerseits wichtig ist, glaube ich, dass man sich mit seinen eigenen Finanzen auseinandersetzt, dass man auch selber aktiv werden kann. Aber gleichzeitig ist es trotzdem so, dass man sich in allen wichtigen Dingen des Lebens beraten sollte mit anderen.
Ja, das sehe ich auch so.
Vor allem mit fachkundigen Menschen und vertrauenswürdigen Menschen. Weil eben erstens einmal, das ist ja so wie zum Beispiel, man sagt ja auch, dass der Chirurg seine eigenen Angehörigen nicht operiert. Ja, und das ist nicht, weil er nicht kompetent ist oder so, der kann top kompetent sein, weil eben, wenn man selber betroffen ist, manchmal nicht diese Objektivität und diese Ruhe einbringen kann, als wenn man selber nicht so betroffen ist.
Ja.
Also das ist das eine. Und ich glaube, dass das alleine schon aus dieser emotionalen Komponente her es gut ist, wenn es einen Vermögensverwalter gibt, der quasi meine Investmententscheidungen eigentlich für mich oder mit mir trifft. Und ich aber auch einen persönlichen Berater habe. Ja, das ist der, weil er Vermögensverwalter ist, der wirklich täglich auf mein Depot schaut und auf die Allokationen schaut etc. Der Berater ist der dann quasi mit mir meine Lebenssituation, meine Pläne, meine Ziele, meine Risikoneigungen, meine Umstände genau prüft und in regelmäßigen Abständen mir zusammenkommt und sagt, das passt noch zu diesen meinen wirklich individuellen Umständen oder nicht. Mhm. Und jemand ist, der genau in schwierigen Zeiten quasi mein Sounding Board ist, wo ich das sagen kann, mein Gott, da fällt ja alles gerade, sollte nicht aussteigen. Mhm. Oder auch umgekehrt. Es gibt ja die einen, die in Panik
sehr häufig
eher
vor,
so ja. sind, die machen Panikverkäufe, aber es gibt auch jene, die sagen, kostet's nicht, also die nicht aussteigen, wenn sie aussteigen sollen. Mhm. Ja, wenn etwas verloren ist. Ja, gibt's auch welche, die sitzen dann 10 Jahre drauf, und sagen, na, das kommt noch. Mhm. Aber wenn sie in der Zwischenzeit einfach ihre Verluste realisiert hätten und was anderes investiert hätten, hätten sie schon einen Teil wieder aufgeholt, wenn nicht sogar wieder darüber hinaus entwickelt.
Aber ich hatte das auch in der letzten Podcast-Folge. Ich glaube, das ist das Mindset, inwieweit ein Mensch gerne Dinge aus der Hand auch mal gibt und inwieweit jemand bereit ist, Profit-Sharing zu machen. Ja, das hast du im Kleinen schon, nimmt jemand sich zum Beispiel jemanden, der im Haushalt ab und zu hilft oder nicht. Gibt es ja welche, die sagen, ich kann es besser und so weiter, ich mache mir alles selber oder ich mag nicht, wenn wer Fremder da in meiner Küche steht oder ich möchte jetzt auch nicht mein Geld dann mit wem anderen teilen. Ja, und ich glaube, bei diesen ganzen Themen, wo es um die Vorsorge geht, kommen auch ein bisschen ähnliche Themen, ja, weil wir haben Plattformen, wo du sagen kannst, du machst mir alles selber, ja, dann gibt es Dinge, die sind ein bisschen komplexer, da musst du ganz schön viel Zeit aufwenden, weil es ja trotzdem irgendwie ein Beruf ist, oder? Sagst du ja immer, es ist ja ein eigener Beruf, ja, wo sich Leute 24/7 auch damit beschäftigen. Inwieweit man halt, glaube ich, von Person zu Person auch unterscheiden muss für sich selber, oder? Was sind meine Werte? Wie kostensensibel bin ich? Bin ich ein Mensch, der sich lieber alles selber macht? Bin ich jemand, der froh ist, wenn wer mir Dinge abnimmt, damit ich selber meinem Beruf nachgehen kann? Also ich glaube, das kommt auch alles, schwingt alles damit hinein, oder?
Ja, ich glaube, da gibt es einfach mehrere Faktoren, die man für sich selbst entscheiden kann, muss und die einem keiner abnehmen kann in Wirklichkeit. Ich glaube, der eine Faktor ist eben der, wo ich sage, möchte ich das überhaupt selber machen? Da gibt es Leute, die sagen, ich möchte das selber machen, weil es mich interessiert. Und für die, glaube ich, ist es einfach wichtig, auch zu berücksichtigen, dass das nicht bedeutet, ein ganz oder gar nicht. Ich kann mich selber mit meinem Investment befassen. Ich kann auch selber meine Entscheidungen treffen. Aber das schließt doch nicht aus, dass ich dann auch Fachleute habe, einen Fachberater habe, einen Fachvermögensverwalter habe, mit dem ich mich berate. Es gibt auch schon die unterschiedlichsten Modelle. Es gibt die, die man quasi per Honorar quasi das abgeltet nach Stundensatz. Es gibt die, die einen kleinen Prozentsatz dafür haben, dass ich halt einmal oder mehrmals im Jahr einen Check mit dem mache. Also ich glaube, das eine ist, dass man nur weiß, es muss kein ganz oder gar nicht sein.
Ja.
Das zweite ist dieses, dass man eine realistische Selbsteinschätzung macht. Es ist wahrscheinlich auch ein Unterschied, wenn ich Kleinstbeträge habe, wo ich sage, wenn ich die verlieren würde komplett, geht die Welt nicht unter. Ich glaube, dass viele auch in die Aktienwelt, aber auch in andere Bereiche investieren, die eigentlich eher ihr Spielgeld da investieren. Und deswegen teilweise auch viel riskanter und sehr viele Totalverluste erleiden. Ja, und weil aber das so gemischt wird, tun dann manche dann wirklich auch ihre größere Vermögen, tun sie investieren wie Spielgeld, aber es ist ja eigentlich kein Spielgeld, weil sie glauben, Aktien bedeutet, ich nehme Risiko auf. Aber das ist nicht so, dass ich einfach sage, hallo, Taro, ich gehe jetzt aufs Ganze, sondern Aktieninvestment kann genauso konservativ vom Ansatz sein wie die anderen Dinge, indem ich gewisse Themen aussuche, indem ich eine gewisse Streuung habe. Und was ich da hinaus möchte, ist, dass häufig die 2%, die man da spart im Jahr, dass die viel geringer sind als die enormen Verluste, die viele Leute einfahren, nämlich wenn sie Totalverluste machen. Und die Totalverluste sind nicht zu unterschätzen. Ja, vor allem bei den Dingen, die sehr häufig gemacht werden. Es wird entweder eine Anleihe gekauft von einem sehr interessanten Unternehmer, dass wenn ich mit jemandem mit Fachkenntnissen gesprochen hätte, hätte er gesagt, du weißt was, ist okay, wenn dir das gefällt, aber mach maximal 10-20% deines Geldes, nicht mehr. Wenn du schon unbedingt willst. Ich glaube, es könnte nicht halten, aber wenn es meins, mach's. Und das Gleiche auch bei Aktien. Also das heißt, man könnte sich eigentlich enorm viel Geld sparen, indem man investiert in die Fachkompetenz und eben auch dieses, dass man sich selber kennt und sagt, wie viele Kenntnisse habe ich denn wirklich? Ja, weil zum Beispiel ist ein Unterschied, ob ich jetzt zu Hause bin und mir zum Beispiel meine Gartenhütte baue, meine Scheune baue, als wenn ich mir das ganze Haus selber baue, obwohl ich kein Statiker bin, obwohl ich kein Elektriker bin, weil da kann es Kurzschlüsse geben, da kann ich mir ein Haus schief bauen. Also es geht ja so viele, also zum Beispiel beim Haus bauen, vor allem in der Stadt, wenn ich sage, ich habe da keine in meinem Umfeld, jetzt nicht die das einfach so nebenher machen, ja, sondern das ist so, würde ich auch nicht auf die Idee kommen, das komplett alleine zu machen. Und das Investment, das langfristige Investment, wo es wirklich geht, mein Vermögen langfristig aufzubauen, ist von der Komplexität nicht weniger. Und deswegen ist dieses, dass ich mir einen kompetenten Rat hole, kompetente Begleitung hole, ab einer gewissen Größenordnung bestimmt eine vernünftige Entscheidung und nicht eine Geldverschwendung. Aber natürlich muss ich mir verschiedene Angebote einholen.
Du, und wenn wir jetzt abschließend noch einmal rekapitulieren, das Thema Aktien und Anleihen, dann wird es einmal die wesentlichsten Dinge abgedeckt, oder? Oder gibt's noch, möchtest du noch auf Themen eingehen bei den Aktien, zu den Bewertungen? Aber das geht dann natürlich schon, das ist ja wie wenn man jetzt einen Radiologen fragt, wie um das Röntgen einer Aktie zu erzählen. Oder ist das etwas, wo du sagst, das wäre vielleicht für Hörer und Hörerinnen so ein paar Stichworte interessant, auf was man schauen sollte bei einer Aktie? Oder sagen wir, na, es ist besser, man versteht das Wesen der Aktie und dann hat man einfach noch mal jemanden, mit dem man die Dinge durchdiskutiert.
Ich glaube, es gibt noch ein paar Grundprinzipien bei den Aktien, was überhaupt bei Wertpapieren, wenn man die gut kennt, dass es einem trotzdem leichter geht danach. Ich glaube, worüber wir vorhin gesprochen haben, wo es gut ist, da ein bisschen mehr hineinzugehen, ist das Thema der Schwankung selbst. Weil wir haben ja darüber gesprochen, dass es ja verschiedene Formen von Risiko gibt.
Ja.
Ja. Aus meiner Sicht ist ja das Ausfallsrisiko ja eigentlich das schlimmste Risiko.
Ja,
was bringt mir das, dass ich vertraglich mit jemandem vereinbart habe, dass er mal 5 oder 10% pro Jahr zahlen würde, aber dann ist er nicht zahlungsfähig und das Ganze geht ein und ich bekomme gar nichts, weder die Zinsen noch das Geld zurück.
Mhm. Also ja, im das Fall heißt, der Anleihe meinst du jetzt,
generell,
oder?
Das okay. Ausfallsrisiko ist das größte Risiko.
Okay. Mhm.
Ja, das Schwankungsrisiko sehe ich anders, weil Schwankung, vor allem wenn es dann wieder raufgeht, wenn es langfristig ein gutes Investment ist, ist ja die Schwankung ja nur dann eine Gefahr für mich, wenn ich genau zu dem Zeitpunkt, wenn es mal drunten ist, das realisieren muss. Sonst ist ja die Schwankung nicht so entscheidend. Und jetzt, und deswegen, und zum Beispiel, ich mag eine Schwankung. Ich finde, ich habe eine positive Assoziation mit Schwankung. Und warum ist das so?
Aber bist du da eher eine Minderheit, oder? Ich glaube, die meisten Menschen haben keine positive Assoziation zu Schwankung.
Aber ich glaube, die das fachlich machen, sehen das auch so. Okay. Mehr, primär.
Okay.
Und aber was ist da der Hintergrund? Das erste ist das Verständnis, woher kommt denn eine Schwankung? Was ist überhaupt eine Schwankung? Weil die Schwankung ist ja per se etwas Positives. Es ist eine Auswirkung von was Positivem. Weil, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf unser Beispiel, wir haben diesen Freund, der hat die Technologiefirma, okay? Ich habe mich jetzt beteiligt mit meinen 100.000 Euro. Jetzt sage ich, ich brauche jetzt meine 100.000 Euro wieder. Also ich brauche nicht meine, ich will mein Kapital da wieder rausholen. Jetzt, wie komme ich denn jetzt zu diesem Geld? Jetzt muss ja entweder, muss ich mich einigen mit meinem Freund und sagen, du, ich will jetzt nicht mehr beteiligt sein. Dein Unternehmen ist jetzt so viel mehr wert, da müssen wir uns einigen über den Preis, da muss er überhaupt einwilligen und sagen, ich möchte deine Anteile wieder zurückkaufen etc. Das ist ja gar nicht so einfach. Ja, das Thema kennen wir auch bei einer Immobilie, ist das ja auch so.
Ja.
Ich habe eine Immobilie, muss ich jemanden finden, der das kauft, welchen Preis etc. Jetzt bei den sogenannten börsennotierten Aktien und Anleihen, bedeutet das börsennotierte Unternehmen, meine ich damit, dass jetzt dieses Technologieunternehmen was ganz was anderes, wenn das jetzt ein internationales Unternehmen wäre, was auf den internationalen Börsen gehandelt wird. Das bedeutet ja, dass es täglich, die ganze Zeit, jede Minute gefühlt, ja, gibt es einen Markt, wo ich quasi meine Anteile auch wieder veräußern kann.
Das stimmt. Also du hast viel mehr Zugang auch zu deiner Liquidität dann
gleich. Genau, das ist die Liquidität. Das ist in diesem magischen Dreieck, was wir besprochen haben, dass du dieses Grundnaturgesetz im Investment, ja, du hast den Ertrag, ja, du hast die Sicherheit und du hast die Verfügbarkeit, die Liquidität. Und wenn etwas börsennotiert ist und liquide ist, kannst du jederzeit das zu Geld machen. Und deswegen lieben ja viele der größeren Investoren quasi die Aktien im Vergleich zur Immobilie. Immobilie ist auch immer gut, weil Immobilie braucht ja Zeit, bis sie einen Käufer findet, bis das Ganze abgehandelt wird. Weil mittlerweile bei Aktien kannst du ja teilweise das ja schon in Sekunden machen.
Ja.
Mhm. Und das heißt, aber weil ich das in Sekunden machen kann, bedeutet das ja auch, dass dieser Preis, ständig Kauf, Verkauf ist ja die ganze Zeit am Laufen. Das heißt, der Preis schwankt. Und dann schwankt er nicht nur quasi, weil mein Unternehmen unterschiedlich bewertet wird, sondern so wie du vorhin gesagt hast, gibt es ja auch noch die Börsenpsychologie.
Ja.
Da bricht irgendwo ein Krieg aus und aus irgendeinem Grund, glaubt selbst bei irgendeinem großen Unternehmen, was eine Fastfood-Kette, glaubt dafür jemand, oh mein Gott, die sagt jetzt auch 20% ab.
Ja.
Obwohl das eigentlich gar nichts mit seinem Geschäftsmodell zu tun hat, gar nichts, aber es ist die Börsenpsychologie. Alle haben Angst, sie verkaufen einfach die Aktien.
Okay.
Ja, und das ist aber für jemanden, der langfristig als Strategie in Top-Aktien investiert ist, dann kein Problem, weil ich reagiere nicht drauf. Ich habe vor, dass ich, wenn das Unternehmen gute Qualität hat, langfristig zu halten. Das heißt, dass jetzt wegen einem Krieg oder was auch immer jetzt auf einmal etwas fällt, ist für mich jetzt nicht ein Grund, das Unternehmen zu verkaufen, wenn es nicht betroffen ist per se. Gleichzeitig
also wenn
ist es
das,
aber
du
so,
sagst eigentlich, wenn das Geschäftsmodell weder von der Region noch sozusagen in der Branche direkt betroffen ist, da wirfst du jetzt nicht die Nerven per se gleich weg und mit den Schwankungen kannst du umgehen und du denkst dir vielleicht, also viele, ich kenne ja auch nicht wenige, die auch eigentlich ähnlich wie du Schwankungen positiv sehen, weil sie immer überlegen, wann können sie wieder eigentlich nachkaufen.
Genau, es ist eigentlich die Gelegenheit nachzukaufen. Von Dingen, wo ich überzeugt bin. Und es ist für Sparpläne eigentlich die beste Zeit für Sparpläne. Weil Sparpläne sind ja dazu da, dass ich ja schrittweise, weil ich mein gesamtes Kapital jetzt nicht ganz am Anfang habe, tue ich schrittweise mir mein Depot aufbauen. Und es ist ja so, wenn die Börsen steigen, wenn die Kurse steigen, ist ja immer schade, weil ich muss dann immer teurer und teurer und teurer meine Teile ankaufen. Ja? Aber das ist halt so. Aber wenn die Börsen fallen, mein Gott, da kriege ich ja für meinen gleichen Betrag, den ich investiere, kriege ich ja viel mehr Anteile, weil der Kurs gefallen ist. Das heißt, das ist ein Fest für alle, die eigentlich Sparpläne haben. Deswegen gibt es ja auch viele, die dann ihre Sparpläne erhöhen oder Zuzahlungen machen in der Zeit, wo Dinge gefallen sind, um diesen Effekt quasi damit nutzen zu können.
Aber ich glaube, das kann man vielleicht auch an dieser Stelle erwähnen. Das ist ja dieser, haben Sie sicher auch schon mal gehört, dieser Cost-Average-Effekt, wo man sagt, man hat dann einfach einen besseren Durchschnittspreis. Also wenn du so, wenn du sozusagen monatlich kaufst. Aber da gibt's natürlich auch Stimmen, kann man auch nachlesen, die dann eben sagen, ja, aber es ist nicht per se immer besser, weil es gibt natürlich schon diese Glückspilze, die genau mit so einer Einmalanlage genau den Tag erwischt haben, der perfekt gewesen ist, den du eigentlich über dieses Monatliche nicht hättest erwischen können. Deswegen kann man an dieser Stelle sagen, es ist sozusagen, wenn man sich selber nicht zu jenen Glückspilzen zählt, die wirklich immer ein Market Timing zusammenbringen, was seinesgleichen sucht, ja, dann ist natürlich dieses Monatliche eine sinnvolle Alternative dazu.
Ja, oder eine sinnvolle Ergänzung.
Oder Ergänzung,
es ist ja,
ja
so,
das
wenn
stimmt.
Du dir schaust zum Beispiel, es wurde über Jahrzehnte wurde gesagt, dass der Cost-Average-Effekt, das nennt man, wenn ich monatlich quasi eine Summe einzahle, anstelle, dass ich ja einmal eine große Summe zahle, tue ich monatlich quasi kleinere Summen zahlen. Ja? Hat man über lange Zeit gesagt, dass quasi der Cost-Average-Effekt ist ein Vorteil und ich schlage damit alles. So. Und jetzt, wenn man sich aber die wissenschaftlichen Erkenntnisse anschaut der letzten Jahre, zeigt das ein differenzierteres Bild. Man darf jetzt auch gar nicht mehr sagen, dass der sogenannte Cost-Average-Effekt ein Vorteil ist, sondern er kann ein Vorteil sein, er kann aber auch ein Nachteil sein. Ja. Unter welchen Umständen? Es ist so, langfristig gesehen, wirklich auf 20, 30 Jahre, outperformt, das heißt, performt es besser, wenn ich einmalig eine große Summe eingezahlt habe. Sogar egal, ob ich einen guten oder einen schlechten Zeitpunkt erwischt habe, wenn ich lange spare. Also wenn ich lange investiert
lange,
bleibe.
Heißt für dich, wie lange?
20 Jahre plus.
Okay.
Mhm. Ja, als wenn ich monatlich einzahle. Warum? Weil statistisch gesehen in den nächsten 30 Jahren, zumindest in den letzten 30 Jahren war es so, dass die Jahre, in denen die Börsen gestiegen sind, häufiger waren als die Jahre, in denen die Börsen gefallen sind.
Mhm.
Das heißt, im Schnitt, ja, konnte ich quasi, habe ich dann häufig nicht mitgemacht. Weil es ist ja so, wenn ich einen Sparplan habe, ist ja nicht mein ganzes Geld von Anfang an die 20 Jahre investiert. Sondern quasi Tropfen für Tropfen. Das heißt, bei vielen Aufwärtsphasen bin ich nicht voll dabei.
Ja.
So heißt es dann, dass ich gar keinen Sparplan mehr machen soll? Nein. Es ist sehr wohl legitim, wenn jemand sowas machen möchte, aus zwei Gründen. Erstens mal, viele haben nicht ein großes Geld, was sie einmalig investieren, sondern sie bauen sich allmählich auf. Das ist das eine. Das heißt, man soll ja investieren, wenn man hat, und wenn man halt monatlich hat, macht man es monatlich. Das
ja.
Zweite ist, dass ich sehr wohl auch psychologisch mir helfe, weil viele Leute trauen sich ja nicht an einem Zeitpunkt, weil sie immer Angst haben, was ist, wenn am nächsten Tag das fällt? Oder
ja.
Was ist, wenn es am nächsten Tag besser gewesen wäre? Ja, und so überkomme ich meine eigenen Ängste und sage, weißt du was, ich mache einen Durchschnitt. Ich tue einfach monatlich das machen, denke gar nicht drüber nach, ich objektiviere das. Und das Dritte ist natürlich die Kombi, dass ich sage, ich mache einen Einmalerlag, mache einen Sparplan dazu oder mache das so, dass ich halt, wenn es runtergeht, dann noch einmal dazu zahle. Das geht auch. Aber das heißt, die Länge ist viel entscheidender. Bei Aktieninvestments ist die Dauer sogar entscheidender als der Einstiegszeitpunkt. Und da gibt es nämlich ein ganz spannendes, super Webseite, dieses heißt Deutsches Aktieninstitut. Ja, und die haben dort ein sogenanntes Renditedreieck. Ja, das ist jetzt nicht dieses magische Dreieck, über das man geschaut, sondern ein Renditedreieck. Und das siehst du, und dann tun sie statistisch beim MSCI World und andere zeigen quasi, welche Jahre du Plus gemacht hättest oder in welchen Jahren nicht. Aber auf 30 oder 50 Jahre gehen die da zurück. Und da siehst du auf Vergangenheitswerte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du zufällig Minus bist, eine Minus-Performance machst, in den ersten 10 bis 15 Jahren so viel höher ist, als in den nächsten 15 Jahren. Also von 0 bis 15 ist relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass du zwischendurch quasi im Minus bist. Aber ab 15 bis dann zu den 30, dann siehst du bei diesem Dreieck, da ist fast alles grün. Einfach rein statistisch gesehen aus der Vergangenheit. Das heißt, da ist wirklich die Länge viel entscheidender als quasi der Zeitpunkt. Man muss sich vom Zeitpunkt nicht fürchten, wenn man langfristig investiert ist, aber die Qualität muss natürlich passen.
Ich wollte zu dem Punkt sagen, zum Beispiel, ich bin schon jemand, der auch dieses Monatliche immer macht, weil erstens finde ich, dass es eine Disziplin in einem kultiviert. Also im Sinne von, dass du dir angewöhnst, dass du auch immer einen Betrag sparst. Also was man früher immer gemacht hat, ja. Aber dass man halt jetzt auch eben einen Betrag investiert. Das zweite ist, ich finde, es schützt einen, wenn man jetzt nicht so eine stoische Persönlichkeit ist, ja, die jetzt nicht jedes Mal alle Zustände kriegt, wenn sie was liest oder hört, dann ist es so, dass du in diesem Rhythmus drinnen bist und dann machst du das einfach weiter. Und ich glaube, ich finde, wie du sagst, also diese Kombinationen auch gut zu überlegen, weil je nachdem, was für eine Persönlichkeit man ist, man sozusagen auch so eine gewisse Disziplin in sich selbst kultiviert. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören von Teil 1 heute mit Elham Etahadir. Ich freue mich sehr, wenn Sie auch bei Teil 2 hineinhören.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.
Mit freundlicher Unterstützung der Partnerbank.